Guten Morgen zusammen. In den folgenden Wochen wollen wir uns, nachdem wir den Johannesbrief abgeschlossen haben, den ersten mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Ein Brief, der vielleicht nicht oft gelesen wird, aber wir werden sehen, dass der immens viel Praxis bietet. Er ermahnt, er ermutigt, er fordert heraus, er tadelt und er zeigt praktisch den Weg der Heiligung. Und dabei ist er kompromisslos ethisch. Dieser Schreiber des Briefes erfrischend praktisch. Wir werden viele Beispiele aus der Natur finden. Es ist sehr interessant, dass er sehr viel auf die Natur zurückgreift. Und wir dürfen uns freuen, dass Gott ganz praktisch durch diesen Brief zu uns redet. Und bevor wir anfangen zu lesen, möchte ich einige Basisinformationen zu Anfang einfach weitergeben und ein bisschen klar machen, wer der Verfasser überhaupt ist und was dieser Brief für einen Charakter hat, dass wir da uns schon ein bisschen darauf vorbereiten können. Die Verfasserschaft, die ist nicht immer eindeutig gewesen. Das Neue Testament kennt vier Männer, die Jakobus heißen. Gab es einmal einen Mann namens Jakobus, der Jünger war, der Sohn des Alpheus. Dann gab es Jakobus, der Vater des Judas Thaddäus, also der Vater von einem Jünger. Dann gab es Jakobus, den Bruder des Johannes. Und es gab den Jakobus, den Bruder, den Halbbruder des Herrn Jesus. Und die ersten beiden, also der Sohn des Alpheus und der Vater von Judas Thaddäus, die kamen eigentlich nie in Frage. Bei dem einen, dem Bruder des Johannes, war man sich nicht ganz sicher. Aber eigentlich ist er viel zu früh gestorben. Der ist schon ungefähr 43 nach Christus gestorben. Finden wir dann in Apostelgeschichte 12. Und so bliebe eigentlich nur noch Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, übrig. Und die Kirchen, sind da auch ganz anderer Meinung, sagen, dass es nicht mal von Jakobus selbst geschrieben ist, sehe ich eigentlich keinen Grund zu. Wir gehen davon aus, dass es Jakobus, der Halbbruder des Herrn ist, der diesen Brief geschrieben hat. Und das ist zunächst sehr interessant, denn in Johannes 7 beschreibt Johannes, dass die leiblichen Brüder von Jesus, Jesus als den Messias ablehnen. Die wollten von Jesus eigentlich nichts wissen. Aber offensichtlich hat er sich dann bekehrt. Er war zusammen mit den Jüngern in Jerusalem, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Und er ist auch dem Herrn Jesus begegnet, was wir dann in 1. Korinther 15, Vers 7 lesen können. Also nach der Auferstehung. Und später, das ist sehr interessant bei diesem Jakobus, wurde er sogar zu einer der führenden Personen der Jerusalemer Christengemeinde. Was wir dann in Apostelgeschichte vor allem nachlesen können. Apostelgeschichte 15 beim Konzil. Und wir hatten es jetzt auch Freitag noch in der Jugend. Von Paulus wurde das auch bestätigt, dass er dort war und dass er dort vor allem für die Judenmission zuständig war. Er war bei dem Apostelkonzil ungefähr 49 nach Christus einer der Hauptbeteiligten. Also man findet in Apostelgeschichte 15 eine kurze Rede von ihm. Und wahrscheinlich wurde der Brief noch vor diesem Konzil geschrieben. Er schrieb den Brief vor allem an gläubige Juden. Wir finden auch ungefähr 40 Anspielungen auf das Alte Testament in dem Brief und ungefähr 20 zur Bergpredigt. Heute werden wir drei sehen. Und das Matthäus-Evangelium ist ja auch an die Juden zunächst geschrieben, gerichtet. Die Empfänger, also gläubige Juden, die, wie wir gleich sehen werden, zerstreut sind, die irgendwie aufgerieben wurden, vielleicht durch eine Unruhe um 44 nach Christus, eventuell die, aber wir werden das gleich im ersten Vers noch ein bisschen genauer betrachten. Laut Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, starb dieser Jakobus dann ungefähr 62 nach Christus, dem Märtyrertod. Und dieser Brief ist ein recht allgemeiner Brief, der sich aber vor allem auf die Praxis der Christen bezieht, auf den gelebten Glauben. Wir finden wenig oder gar nichts über den Weg zur Rettung, den inneren Weg, den vor allem Paulus so stark beschreibt. Wie kann ich gerettet werden? Was passiert in meinem Herzen? Und im Jakobus ist es so, dass er vor allem darauf Wert legt, den gelebten Glauben zu beschreiben und was wir als Christen eigentlich tun sollten. Deswegen hatte Martin Luther auch starke Probleme damit. Er ist ja gegen die Werksgerechtigkeit auch angegangen und hat diesen Brief einmal als strohende Epistel bezeichnet. Wir werden uns mit diesen Texten beschäftigen, werden schauen, warum Luther seine Probleme damit hatte, und ich freue mich auf einen interessanten, herausfordernden Brief und hoffe, dass wir aus dieser Praxis, die Jakobus uns beschreibt, lernen dürfen. Und bevor wir einsteigen in den ersten Vers, werde ich noch einmal beten. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit jetzt, die vor uns liegt, und ich möchte dich bitten, dass du uns Klarheit und Verständnis gibst, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest, dass wir in unserem Herzen bewegt werden, dass wir aktiv werden in unserem Christenleben, Herr, dass wir nachfolgen, wirklich lebendig nachfolgen, Herr, aktiv in deine Nachfolge gehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu begreifen, was du durch den Jakobusbrief uns sagen möchtest. Amen.
Amen.
Amen. Okay, wir lesen zunächst mal nur Vers 1. Da finden wir dann auch noch so eine kleine Einleitung über diesen Jakobusbrief, und später kommen wir dann zum eigentlichen Thema von heute. Jakobus, in den meisten Bibeln hinterm Hebräerbrief, in manchen dann doch weiter am Ende. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Darum geht es. Das schreibt der Jakobus. Wir finden hier den Absender, den Empfänger, und dass er diejenigen auch grüßt. Und hier sehen wir an der Selbsterstellung des Jakobus, die ist ziemlich knapp gehalten, da finden wir nicht viel, schon sehr bescheiden. Und er beschreibt hier nicht viel, wer er ist, und man kann dann davon ausgehen, dass die Empfänger eigentlich deswegen wissen müssten, um wen es sich handelt. Sein Name, der ja doch öfters zu dieser Zeit vorkam, der sehr bekannt war, der musste jedoch eindeutig irgendwie erkennbar sein für diejenigen, die diesen Brief empfangen sollten. Und wir sehen, dass es an die 12 Stämme, das ist ein Begriff für die Juden, geht, die in der Zerstreuung sind. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, wenn das an die gerichtet ist, ist dieser Brief eigentlich auch an uns gerichtet? Können wir etwas aus diesem Brief überhaupt mitnehmen, wenn es doch an gläubige Juden vorsätzlich geschrieben wurde? Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und mir ist ein Beispiel eingefallen, was ich auf meiner Arbeit so erlebt habe. Da schreibe ich eigentlich täglich viele Mails. Und ich habe Kontakt auch zu vielen Kollegen im Ausland, zu meinen Kunden im Ausland und zu unserem Installationsteam in Rumänien. Und da ist das manchmal dann so, ist ein bisschen schwierig bei uns im Adressbuch in Outlook, also in dieser E-Mail-Software, da weiß man immer nicht so genau, wie Vor- und Nachname ist, wenn man da nicht genau drauf achtet, und irgendwie kommt dann öfter mal so ein falscher Name da rein. Ich meine, wir sind ein Großunternehmen, da gibt es einen Kriegler, aber da gibt es viele Kriegel oder Krieger. Wenn man sich vertippt, dann ist das schon ziemlich schwierig. Und ich weiß nicht, wie oft, ich habe es nicht gezählt, aber wie oft bekomme ich eine Mail, wo nicht Sascha oder Herr Kriegler drin steht, sondern Krieger oder Sascha abgeändert, oder es kann auf jeden Fall auch was anderes bedeuten. Oder wie oft habe ich Mails bekommen, die an mich gerichtet waren, aber wo ich nur in der Mail Kopie drin stand, also die nicht direkt an mich ging, sondern wo ich nur die Kopie bekommen habe. Und dennoch wusste ich, obwohl mein Name falsch geschrieben war oder irgendein anderer Name da drin stand oder ich die Mail eben nur in Kopie bekommen habe, ich wusste, dass diese E-Mail für mich bestimmt war. Woher wusste ich das? Und zwar habe ich diese E-Mail gelesen und habe an dem Inhalt erkannt, diese E-Mail war für mich bestimmt. Die Leute, die Kunden, die wissen, an den Sascha kann ich mich wenden, wenn ich da und da die Frage zu einem Kassensystem habe. Und ich wusste, dass diese E-Mail nicht an irgendjemanden bestimmt ist, der überhaupt nichts mit Kassen zu tun hat, aber vielleicht so heißt. Und so musste ich diese E-Mail lesen, habe erkannt, das ist doch für mich, und habe dann darauf reagiert. Und so ähnlich ist es, denke ich, hier auch. Auch wenn hier ein anderer Empfänger steht, steht nicht Gemeinde Gevelsberg, so müssen wir diesen Inhalt annehmen und für uns ernst nehmen. Er ist Teil des lebendigen Wortes Gottes, welches auch uns ermahnen und ermutigen möchte. Der Inhalt ist auch für uns bestimmt. Es geht nicht nur an Juden speziell, sondern generell auch eben an Christen. Und deswegen müssen wir, wenn wir hier was lesen und wenn Gott uns in unserem Herzen anspricht, auch darauf reagieren. Und dieser Jakobus, der diesen Brief hier schreibt, der bezeichnet sich hier in Vers 1 als Knecht Gottes. Als ein Knecht des Herrn Jesus Christus. Er ist Eigentum vom Herrn Jesus Christus, von Gott. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt, ein Knecht zu sein. Wenn mir eine Anmerkung steht, Sklave zu sein. Für ihn heißt das, dass er einen anderen Herrn hat, als er vorher hatte. Der Herr, der er jetzt hat, der hat ihn aus der Sklaverei der Sünde erkauft und hat ihn nun in ein anderes Verhältnis gestellt. Er ist jetzt Sklave dieses Herrn geworden. Der Herr selbst hat den Preis für ihn bezahlt. Er hat den Sklavenpreis bezahlt, um ihn aus der Sklaverei der Sünde rauszuholen. Und das war der Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat. Ein Knecht, ein Sklave hat seine Rechte aufgegeben und Jakobus hat seine Rechte aufgegeben für den Dienst, für den Herrn. Er gibt sich ganz in seinem Dienst Gott hin, weil Gott ihn dazu berufen hat. Er möchte das tun, was sein Herr ihm sagt. Der Sklave befolgt das, was der Herr ihm sagt. Und eine interessante Sache finden wir dann im Johannes Kapitel 15, dass die, die Sklaven sind, auch die Freunde Christi sind. Das heißt auch, dass wir dementsprechend ein Bürgerrecht im Himmel haben, diejenigen, die Sklaven sind, Sklaven Christi, und diejenigen haben auch ein Erbe im Himmel. Und all diejenigen, die gläubig sind, so finden wir in der Bibel, sind auch Sklaven Christi. Das ist kein Titel, den man gerne hört oder den man gerne hat vielleicht. Aber wir können das mal aufschlagen in Römer 6 und zusammenlesen, wie Paulus das dort beschreibt. In Römer 6 lese ich ab Vers 20 vor. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Sklaven Gottes geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewigen Lebens. Ja? Von der Sünde befreit. Da, wo wir um Vergebung der Schuld gebeten haben, da, wo wir uns bekehrt haben, sind wir Sklaven Gottes geworden. Und eins warst du, wenn du jetzt gläubig bist, eins war ich, ein Sklave der Sünde, haben wir gerade in Vers 20 gelesen. Wir mussten sündigen. Aber wir wurden freigekauft. Wir wurden erkauft und haben nun einen anderen Herrn. Und das ist unser Herr im Himmel, unser Jesus Christus. Und er hat diesen Sklavenpreis für uns bezahlt. Und dafür können wir ihm danken. Und dafür sollten wir mit unserem Leben ihm nachfolgen. Wir haben es letzte Woche von Niklas gehört, fix your eyes on Jesus. Deine Augen auf Jesus gerichtet, feste bei ihm. Ja, Nachfolge. Wir haben letzte Woche drüber nachgedacht. Und müssen uns fragen, ob wir uns im Klaren darüber sind, dass wir Sklaven Christi sind, aber gleichzeitig heißt das auch, dass wir Freunde Christi sind. Dass auch wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, das uns versprochen ist, dass auch wir ein Erbe im Himmel haben, was wir empfangen werden. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, die wir da haben. Und auch eine große Verantwortung, denn Gott fordert von uns Hingabe, dass wir ihm uns dankend hingeben, weil er uns alles gegeben hat, weil er sich für uns hingegeben hat. Und so schreibt dieser Knecht, dieser Sklave Jakobus an den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Also es richtet sich hier an jüdische Gläubige und wie anfangs erwähnt war, Jakobus ja speziell für die Judenmission zuständig. Galater 2, Vers 9 finden wir das, da sagt Paulus dann, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus, Kephas und Johannes, also Jakobus, Petrus und der Johannes, die auch als Säulen der Gemeinde angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir, also Paulus und Barnabas, unter den Nationen gingen, sie aber unter den Beschnittenen, also den Juden. Und so ist der Brief an diese 12 Stämme gerichtet, die Judenchristen, die in der Zerstreuung sind, fernab von der Heimat. Warum sind sie zerstreut? Warum sind sie fernab von der Heimat? Die jüdische Diaspora hat 700 vor Christus ja schon begonnen und wurden durch die Assyrer und die Babyloner wurde das Volk der Juden verschleppt. Später dann, wenn die, als die Römer dann Israel besetzt hatten, ungefähr 63 vor Christus, wurden wieder einige vertrieben, einige mit nach Richtung Rom genommen und so weiter. Johannes 7, Vers 35 schreibt, dass Juden zerstreut unter den Griechen lebten. Also es war schon bekannt. Und so gab es auch immer wieder Unruhen, Christenverfolgungen, wodurch dann auch die Zerstreuung fortgewirkt wurde. Apostelgeschichte 8 lesen wir von Saulus, wo steht, an jedem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Also es ging immer weiter und die Juden wurden weiter zerstreut. Und wenn man diese Umstände bedenkt, dass man fernab von der Heimat ist, dass diese Juden ja zerstreut wurden, zwangsverstreut wurden, zwangsweggenommen wurden, dann ist das eine Wohltat, die dieser Jakobus tut. Die Christen wurden aufgerieben und Jakobus kümmert sich darum, dass sie mit Gottes Wort versorgt werden. Er schrieb diesen Brief an diese Zerstreuten, an diejenigen, die aufgrund von diesen Umständen nicht mehr dort leben konnten. Er wollte sie ermutigen, ermahnen und wies sie auf den heiligen Lebenswandel hin. Und wir sehen erneut, wir sind zwar keine Zerstreuten, aber der Inhalt, der zählt auch für uns. Wir dürfen uns von Gottes Wort ermutigen lassen und wir dürfen auch darauf reagieren, wenn wir aufgefordert werden, heilig zu wandeln. In allen praktischen Beispielen, die wir noch finden werden. Und so ist es Gott, der auch zu uns durch diesen Jakobusbrief sprechen möchte. Und nun wollen wir ein Stück weiterlesen. Ab Vers 2 bis Vers 5 dann und dann zum eigentlichen Thema von heute kommen, zu den Anfechtungen. Jakobus 1, die Verse 2 bis 5. Dort steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn einmal jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Worte des lebendigen Gottes, die wir hier vor uns haben und über die wir jetzt noch ein Stück nachdenken möchten. Ich habe das unter das Thema gestellt, Überlebensguide in Anfechtungen. Ich habe gerade Versuchung vorgelesen, ich werde das gleich noch ein bisschen erklären. Und ich habe drei Punkte, an denen wir uns entlanghangeln wollen. Zunächst die innere Einstellung in Anfechtungen. Dann der Nutzen von Anfechtungen und zum Schluss die Hilfe in Anfechtungen. Und so geht es in diesen ersten 18 Versen, in diesem Jakobusbrief zunächst um Anfechtungen aufgrund von Umständen von außen. Verse 9 und 10 beschreiben etwas über Reichtum und Armut. Vers 12 dann so als krönender Abschluss eine Seligpreisung, eine Glückseligpreisung über die Anfechtung. Und ab Vers 13 finden wir dann etwas mehr über Versuchung als inneren Akt der Begierde der Sünde. Und ein Bibelkommentator hat das so zusammengefasst, um Reife im christlichen Glauben und heiligen Lebenswandel zu erreichen, ist es unabdingbar, auf festem Grund zu stehen. Der Gläubige darf sich nicht von Anfechtungen niederwerfen oder sich von Versuchungen verführen lassen. Und wir werden sehen, wie Gott in diesen ganzen Dingen wirkt. Und so fängt es an mit Vers 2, haltet es für lauter Freude. Meine Brüder, wenn ihr in Anfechtungen, in Prüfungen geratet. Das ist der erste Punkt, die innere Haltung in Anfechtung. Jakobus gebraucht in diesem Abschnitt eine starke Rhetorik. Er bildet diese auffällige Kette, die wir haben, von der Freude, Versuchung, nimmt er die Versuchung, die bewirkt Bewährung des Glaubens, Ausharren, dann das Ausharren hin zur Vollkommenheit, Vollkommenheit ohne Mangel, und dann geht es weiter, wenn jemand doch Mangel hat. Also er nimmt immer wieder ein Wort und setzt es in den nächsten Satzteil dran. Also es ist auffällig, wir werden auch später ab Vers 13 dann, wenn es um die Versuchung geht, ebenfalls so eine Art Kette finden. Und so ist es eine lange Kette, die er hier beschreibt, von der Anfechtung bis zur Vollkommenheit, von dem Erleben der Anfechtung mit Freude bis hin zur Mangellosigkeit. Und des Verständnisses wegen, ich habe es gerade schon angedeutet, möchte ich diese beiden Richtungen, die wir haben, Versuchung und Anfechtung im Deutschen auseinanderhalten. Im Griechischen gibt es dafür nur ein Wort und im Deutschen haben wir dafür zwei verschiedene Begriffe, Versuchung und Anfechtung. Eine Versuchung, so habe ich eine Definition gefunden, ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist bzw. verboten ist. Biblisch gesagt, der Anreiz zur Sünde. Und kommt dieses griechische Wort, Peirasmos ist es, vom Satan, so soll der Mensch zu Fall gebracht werden. In diesem Fall kommt sie niemals von Gott. Da werden wir dann ab Vers 13 noch drauf stoßen. Anfechtungen geben ist, dass der Glaube angefochten wird. Er wird auf die Probe gestellt, er wird geprüft. So wie es auch in manchen Anmerkungen in der Bibel steht, vielleicht auch in manchen Übersetzungen. Es geht um Prüfungen, um Proben, niemals aber um einen Stolperstein. Also in Vers 2 hier und folgende geht es nicht um Versuchungen, die von innen herauskommen, diese innere Begierde, das Verlangen, wo Satan, also der Versucher, uns mit aussetzt, sondern es geht um Proben, um Prüfungen, denen wir ausgesetzt sind. Und ab Vers 6 begegnet uns dann noch der Zweifel, Gegenstück zum echten, klaren Glauben, der immer wieder aufkommt im Glaubensleben, ja. Und um die beiden nochmal auseinanderzuhalten, habe ich zwei Beispiele aus der Bibel. Zunächst einmal Abraham, wo es um Anfechtung geht, wo es um eine Probe geht, wo es um eine Prüfung geht. Abraham, der von Gott auf die Probe gestellt wurde, dessen Glaube geprüft wurde, als er seinen einzigen Sohn opfern sollte. Und er hat diese Prüfung bestanden, er hätte es durchgezogen und er hat Gott da wirklich vertraut. Und im Gegensatz dazu Eva im Garten Eden, die vom Satan versucht wurde, die vom Teufel versucht wurde, der gesagt hat, der zunächst Zweifel gestreut hat, der gesagt hat, nimm diese Frucht, der gesagt hat, du wirst sein wie Gott. Da wurde sie versucht und zu einer Sünde verleitet. Und das ist der Unterschied, den wir im Deutschen haben. Und heute geht es um diese Prüfung. Prüfung, die Gott auferlegt, unseren Glauben zu prüfen, um uns auf die Probe zu stellen. Und doch ist es so, dass es dort oft Jammern, Klagen gibt. Und das ist etwas, weswegen Jakobus schreibt. Er zielt auf die christliche Reife ab. Er möchte uns erklären, warum das notwendig ist und sagt, dass wir statt Jammern und Klagen das mit Freude annehmen dürfen. Prüfungen sind ja dazu da, um zu sehen, ob der Geprüfte das erforderliche Pensum bewältigt hat und nicht, um in irgendeiner Art und Weise den Gläubigen durchfallen zu lassen. Wir kennen das, denke ich, von der Schule. Jonas hat mir gerade noch erzählt, dass er viele Arbeiten und Tests schreibt. Und gerade auf diese Tests, sagt er das Wort schon, da wird ein Leistungsstand getestet, da wird etwas getestet, geprüft. Man schreibt ja nicht diese Tests, damit man durchfällt. Obwohl, bei manchen Lehrern hatte man vielleicht das Gefühl, ich kenne das selber so aus Erinnerung, aber letzten Endes ist ein Test ja dazu da, um das zu überprüfen, was man hat. Das, was man sich angeeignet hat. Und so geht es heute darum, dass Gott prüfen möchte und uns zur geistlichen Reife führen möchte. Und so sollen wir uns in Prüfungen freuen. Gott überprüft meinen Stand in ihm, er überprüft meinen Glauben an ihn. Und steht auch nicht, dass wir uns über die Anfechtung an sich freuen sollen, sondern in den Anfechtungen, wenn wir darin sind. Und so ist eine Anfechtung, eine Probe, eine Prüfung ja keine Bestrafung, kein Fluch, sondern sie dient der geistlichen Erbauung. Darum geht es. Dem geistlichen Reifungsprozess des Gläubigen. Darauf zielt Jakobus ab. Wer also der Bedrängnis und der rechten Haltung gegenübertritt, der weiß, wo er Hilfe findet, der weiß auch, dass er gestärkt aus der Sache herausgehen kann. Er hält fest an Gott und weiß, dass er ihn durchführt. Bei Anfechtungen ist es so, dass es Auswirkungen von außen sind, in Form einer Katastrophe, in Form von Leid, was uns widerfährt, wo unser Glaube geprüft wird, wo wir auf die Probe gestellt werden. Jesus spricht von Verfolgung in der Bergpredigt. Matthäus 5, 10 bis 12 finden wir das und er sagt, wenn ihr da verfolgt werdet, dann nehmt es mit Freude auf. Auch dort finden wir diese Freude. Und auch dort kann der Glaube angefochten werden. Auch dort fragt man sich vielleicht, warum lässt Gott das zu, dass ich um meines Glaubens willen hier verfolgt werde. Es kann auch bestimmte Dinge oder Sachverhalte sein, die von außen auf uns einwirken, auf die wir reagieren. Immer wieder kommt ja mal ein wissenschaftlicher Bericht irgendwo, wo es um die Evolution geht. Und es kommt etwas von außen auf uns ein und wir sind vielleicht ganz durcheinander, wenn wir sowas lesen. Fragen uns, stimmt das mit der Schöpfung? Ist das, was Gott sagt, ist das wahr? Und wir sehen, die Zweifel spielen damit und der Glaube wird angefochten. Man gerät vielleicht auch wirklich in Zweifel. Aber Jakobus, der macht das hier sehr einfühlsam. Er sagt nicht, ihr müsst, ihr dürft, sondern er sagt zunächst mal, meine Brüder. Er schließt sich damit ein. Dieses Brüder, das spricht er ganz oft im Jakobusbrief und er identifiziert sich mit ihnen. Er zeigt diesen Zusammenhalt. Er fühlt auch mit uns mit. Und so können wir uns vielleicht heute Morgen fragen und das mitnehmen in die Woche, in unser Leben, indem wir uns vielleicht daran erinnern, wie das mal war, wo vielleicht uns so etwas zugestoßen ist. Wie war es davor, wie war es danach? Wir können unsere Haltung in Anfechtungen überprüfen. Wie begegne ich ihnen? Menschlich gesehen, ja. Da klagt man drüber. Da ist das so, dass es einem vielleicht absolut schlecht geht. Aber Jakobus zielt darauf ab, dass wir wissen, warum wir diese Prüfungen bekommen. Und so stellt sich die Frage, welchen Nutzen haben die Anfechtungen, diese Prüfungen, dass wir uns in ihnen freuen können. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der Nutzen von Anfechtungen ab Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Indem ihr erkennt, oder da ihr ja wisst, also hier geht es um ein Wissen, um eine Erkenntnis, die auch auf Erfahrung beruht, wo man vielleicht schon was mitgemacht hat, wo man gesehen hat, hey, vorher und nachher, das war anders, hinterher war es viel besser. Und ich weiß, dass es Gott war, der mich da durchgetragen hat. Ich habe oben schon, oder vorher schon gesagt, was dieser Nutzen eigentlich ist und warum ja, wir in mancherlei Prüfungen gesteckt werden. Und hier wird es kurz, prägnant, präzise beschrieben. In der Anfechtung kann man voll Freude sein, weil es eine Bewährung, eine Erprobung unseres Glaubens ist. Und unser Glaube wird darin bewährt. Und das ist dieser Prozess. Wir geraten in eine Anfechtung, in eine Prüfung. Wir halten uns an Jesus feste. Wir vertrauen ihm und unser Glaube wird ein Stück weit mehr bewährt, erprobt. Jesus ist es, der uns dadurch trägt. Immer wieder und immer wieder. Und so ist die Anfechtung von einem großen Nutzen. Es ist eine Läuterung, eine Reinigung hin zu einer Glaubensfestigkeit. Darauf zielt Jakobus ab. Und so sehen wir, oder so schreibt Jakobus, dass das Ausharren bewirkt. Geduld, Beharrlichkeit. Ausharren mit Gottes Kraft unter diesen üblen Bedingungen. Und wir finden noch zwei weitere Stellen, ich möchte die für diejenigen, die mitschreiben, einfach nennen. Römer 5, 3 bis 5 und 1. Petrus 1, 6 bis 7, wo wir auch etwas Ähnliches darüber finden. Und gerade auch diese Petrus-Stelle im 1. Petrus 1 vergleicht die Erfahrung in Anfechtung mit diesem Bild mit Gold. Wenn Gott uns aus den Anfechtungen herausgeholt hat unser Glaube bewährt wird, dann ist das viel kostbarer als Gold. Ich glaube, du, Jörg, hattest auch mal eine Predigtreihe darüber, über den ersten Petrusbrief, wenn ich mich recht erinnere. Da war das auch, über diesen kostbaren Glauben, den wir da gefunden haben. Kostbarer als Gold. Und die Bewährung unseres Glaubens in diesen Prüfungen bewirkt Ausharren. Es folgt eine Gelassenheit, eine Gewissheit, ein Beständigsein, ein Durchhaltevermögen für die Zukunft. Der Glaube hält aus. Er ist beständiger, er ist fester, mehr auf Gott gerichtet. Christen werden durch Anfechtungen standfester, geduldiger. Das ist der Nutzen von solchen Prüfungen. Und vielleicht ist es jetzt so, dass die Frage da mitspielt, ja, aber kann es nicht mal sein, dass auch so eine Prüfung irgendwie zu hart wird? Ich finde das ja schon bewunderlich, dass der Abraham da seinen Sohn wirklich opfern wollte. Ist das nicht irgendwie mal zu hart, dass ich da irgendwie versagen würde? Damit ist ja eigentlich die Grundfrage im Raum, kann ich, wenn ich wirklich gläubig bin, vielleicht sogar vom Glauben abfallen? Ich möchte da einfach auf die Predigt im Johannesbrief verweisen, wo wir darüber nachgedacht haben, wo wir zu einem Nein gekommen sind. Ein wahrhaft Gläubiger kann sein Heil nicht verlieren. 1. Johannes 2, 24 bis 27. 3,24 und 4,13, wenn ihr das nochmal nachlesen oder nachhören möchtet. Aber eine wichtige Sache ist ja, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott ja weiß, wie stark unser Glaube ist. Gott, der uns prüft, weiß ja, wie sehr er uns prüfen kann. Er weiß ja, wie stark er den Abraham prüfen konnte. Er weiß, was nötig ist, damit wir nicht geschwächt, sondern gestärkt da rausgehen. Er, der voller Gnade und voller Liebe ist, der unsere Herzen kennt, und einfach eine tiefere, festere Beziehung zu uns haben möchte, dass unser Glaube an ihn gestärkt wird. Das ist sein Wunsch. Das ist etwas, warum ja Gott uns diese Prüfung auferlegt, mit dem Wissen, er weiß es, wie stark wir geprüft werden können. Und so heißt es weiterhin in Vers 4, nimmt Jakobus das Ausharren. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, und in nichts Mangel habt. Begegnet uns das erste Mal dieses Wort Werk, was noch weitere 14 Mal uns im Jakobusbrief begegnen wird. Gerade auch in dieser Abhandlung über Glaube und Werke im zweiten Kapitel, wo dann ja Luther auch starke Probleme mit hatte. Aber was bedeutet das Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben? Ein Bibelkommentator schreibt dazu, wie der erprobte und wahre Glaube Geduld, Ausharren hervorbringt, so muss die Geduld ihr vollkommenes und vollendetes Werk fortsetzen können, um schließlich die Ergebnisse christlicher Reife und geistlicher Erfüllung zu zeigen. Es ist ein Ausblick nach vorne, hin zur geistlichen Reife. Hin zu einer sündlosen Vollkommenheit, wobei auf der Erde wird das nicht möglich sein. Das macht die Bibel uns deutlich. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Auf der Erde wird es nicht möglich sein. Aber wir sind auf dem Weg der Heiligung. Wir sind auf dem Weg dorthin zu dieser vollkommenen geistlichen Reife. Und vielleicht mag das komisch klingen, dass diese Vollkommenheit, wie geht das denn überhaupt? Kann das sein? Vielleicht greift Jakobus hier auch ein weiteres Mal auf die Bergpredigt zurück, wo Jesus in Matthäus 5, Vers 48 sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So soll es sein. Das ist unser Weg. Und auch Epaphras, wenn wir uns an den Kolosserbrief zurückerinnern, betet für die in Kolosser, dass sie vollkommen werden, dass sie in allem Gottes Willen tun. Kolosser 4, Vers 12 hatten wir das. Und so ist das Ausharren ein Ausharren, was bis zum Ende sein soll. Das bedeutet es, ein vollkommenes, ein vollendetes Ausharren zu haben, was bleibt bis zum Ende. Dieses stetige Bleiben und bis zum Ende weiter wachsen, geistlich weiter voranzukommen, ist das geduldige Werk, was das Ausharren hat. Und alles in allem ist das der Weg der geistlichen Reife, der Weg, um in der Heiligung voranzugehen, bis wir einmal verwandelt werden und wenn Christus wiederkommt, ja, keine Träne mehr sein wird, keine Sünde mehr sein wird und wir das ein Stück weit mehr oder vielleicht auch sogar viel mehr verstehen können. Und das ist diese Kette, die wir haben. Also, wir haben Glauben. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Mit Gottes Gnade gehen wir gestärkt daraus. Und unser Glaube ist bewährt, was immer mehr Ausharren bis ans Ende bewirkt. Und auf dem Weg dahin heißt es immer wieder, erneut von einer Herrlichkeit in die nächste überzugehen. Lasst uns das nochmal gemeinsam lesen, was Paulus da schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Wo er das wunderbar beschreibt, was es eigentlich heißt, Christus ähnlicher zu werden. Wie das geht, in sein Bild verwandelt zu werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere, indem wir Christus anschauen, indem wir sehen, so lebt Christus. Wir folgen ihm nach. Und so sind wir ein Stück weit mehr in der Heiligung vorangekommen, wenn wir in Gottes Gnaden eine Anfechtung durchlebt haben. Wir sind ein Stück geistlich reifer geworden. Wir sind ein Stück Jesus ähnlicher geworden. Und dafür sind den Gläubigen Anfechtungen gegeben, damit wir vollkommen und vollendet werden, immer mehr verwandelt werden in das Bild Christi, geistliche Reife erlangen, damit wir nichts Mangel haben. Denn wir sehen, dass es Gott ist, der uns versorgt, dass es Gott ist, der all unseren Mangel stillt. Wir werden gleich noch ein Beispiel dazu finden, wo er das besonders tut. Vollkommen nach vorne zu blicken, niemals aufzugeben, nach Gottes Willen zu fragen und immer mehr und mehr seinen Willen tun. Und so habe ich ein Zitat gefunden, der das auch ziemlich so beschreibt. Christen können Anfechtung freudig begegnen, weil aus der Anfechtung durch den Glauben Geduld erwächst, die ihrerseits, wenn sie sich erfüllen kann, ein reifes, christliches Dasein hervorbringt, dem es an nichts mangelt. Der Christ, der dahin gelangt, ist so, wie Gott ihn haben möchte. Und so kommen wir noch zum letzten Vers für heute, zum dritten Punkt, die Hilfe in Anfechtungen. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Soll abschließend sein für heute. Jörg wird den Abschnitt danach wohl nächste Woche auslegen. Und wir haben uns heute angeschaut, wie unsere innere Haltung sein soll. Voller Freude. Wir haben uns angeschaut, was für einen Nutzen diese Prüfungen eigentlich haben. Geistlich wachsen, in der Heiligung voranzukommen bis hin zur Vollkommenheit, ohne Mangel. Und nun sehen wir, wer unsere Hilfe ist in diesen Prüfungen. Jakobus bringt hier direkt dieses praktische Beispiel der Weisheit und das macht auch ziemlich Sinn. Und wir sehen hier, an wen wir uns wenden können und das ist Gott selbst. Wenn jemand an Weisheit mangelt, soll er sich an Gott wenden. Weisheit in Bezug auf die Anfechtung. Wie reagiere ich in ihnen? Wie kann ich damit umgehen? Aber ich denke auch Weisheit generell, das finden wir dann an anderen Stellen, zum Beispiel Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit. Und wenn ich das Leben Salomos so betrachte, der hat sich das nämlich gewünscht, Weisheit. Er hat sich von Gott, als er quasi diesen Wunsch frei hatte, gewünscht, Weisheit zu bekommen. Und das war gut. Er hat viele weise Entscheidungen getroffen. Aufgrund seiner Weisheit wurde er auch belohnt, auch mit Schätzen dieser Welt. Und so wünsche ich mir, dass das unser tägliches Gebet ist, dass wir um Weisheit beten. Weisheit in der Prioritätensetzung. Wie lebe ich mein Leben? Was hat Priorität? Weisheit in unseren täglichen, für unsere täglichen Aufgaben. Weisheit in dem, was ich in der Familie vorhabe, was in der Gemeinde geschieht. Weisheit in allen Dingen, die uns begegnen. Dass wir Gott täglich darum bitten. Und das Schöne ist, Gott gibt willig. Gott wird Weisheit geben, wenn wir ihn darum bitten. Ja, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der willig gibt und sie wird ihm gegeben werden. Ich denke, das ist ein Gebet, was im Willen Gottes ist, worüber Jörg im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 gesprochen hat. Weisheit. Gott möchte, dass wir ihn auch darum bitten. Und er sagt, er wird allen willig geben. Gott, dieser großzügige Geber. Und auch das erinnert vielleicht ein bisschen an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, jeder Bittende aber empfängt. Und diese Zusage, die Gott hier macht, die ist wirklich klasse. Und so können wir uns zum Schluss fragen, wie sollten wir uns verhalten? Wie ist das, wenn wir nun auf die Probe gestellt werden? Ich darf das wiederholen, was Niklas letzte Woche gesagt hat. Fix your eyes on Jesus. Ganz nah bei Jesus aufhalten, bei ihm festzumachen. Und ihm völlig zu vertrauen. Dass er genau weiß, wie stark wir geprüft werden können. Dass er mit uns gemeinsam an der Hand uns dadurch trägt quasi. Und dass wir sehen, was für einen Nutzen das überhaupt hat. Dass wir nicht geschwächt werden dadurch, sondern gestärkt werden. Dass unser Glaube herausgefordert wird, ja, aber dass wir gestärkter rausgehen. Ein Stück weit mehr geistlich wachsen. Und das heißt, dass es wichtig ist, dass wir auf festem Grund stehen. Dass wir Gottes Wort befolgen, dass wir ganz fest auf ihm stehen. Und das heißt, dass wir den Blick freudig nach vorne werfen können. Dass Christus uns durchtragen wird. Und so möchte ich schließen mit einem kleinen Gedicht. Ich denke, die meisten kennen es hier. Aber dieses Gedicht drückt das so wunderbar aus, finde ich. Es ist ein sehr bekanntes Gedicht, das wahrscheinlich auch jemand geschrieben hat. Eine Frau, die das wohl auch so erlebt hat. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streifenlichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Amen.